Damit zum Tagesordnungspunkt 5, Fragestunde. Ich rufe auf die Frage 327, Frau Stadtverordnete Bock, und beantworten wird die Frage Herr Stoffler.
Ich frage den Magistrat, wann wird das kostenlose Parken für Carsharing-Fahrzeuge umgesetzt?
Herr Vorsteher, Frau Bock, ich darf Ihnen folgende Antwort geben. Seit Inkrafttreten des Carsharing-Gesetzes besteht die Möglichkeit, die Fahrzeuge durch eine Änderung der Parkgebührenordnung von der Parkgebührenpflicht zu befreien. Um diese Bevorrechtigung allerdings nutzen zu können, müssen die Fahrzeuge entsprechend gekennzeichnet werden. Eine Verordnung, wie eine solche Kennzeichnung aussehen kann, ist im Moment noch nicht erlassen worden. Es wird bundesweit diskutiert, sodass wir eine solche Befreiung auch im Rahmen der letzten Parkgebührenänderung, die wir im Dezember hier auf der Tagesordnung hatten, noch nicht berücksichtigen konnten. Wir warten, so wie andere Städte auch, auf entsprechende Kennzeichnung.
Erste Nachfrage.
Gibt es denn in anderen Städten bereits Plätze, die für Carsharing-Fahrzeuge freigehalten werden?
Also wie gesagt, das Gesetz sagt, es kann eine Befreiung auf kommunaler Ebene erteilt werden, wenn eine entsprechende Kennzeichnung der Fahrzeuge erfolgt. Das ist ähnlich wie die Kennzeichnung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen mit dem E, muss darüber noch eine entsprechende Verordnung erlassen werden, bundesweit, dass solche Fahrzeuge auch entsprechend erkannt werden können. Da genügt nicht, um das vielleicht noch zu erklären, da genügt nicht die Werbung eines Anbieters auf der Autotür, sondern es muss eine entsprechende Kennzeichnung vorliegen.
Okay, danke schön.
Ich rufe auf die Frage 328, Frau Kronemann.
Wir fragen den Magistrat. Am 5. Februar 2018 hat die Stadtverordnetenversammlung den Antrag Europäische Städtekoalition gegen Rassismus beschlossen. Wann ist mit der Umsetzung zu rechnen?
Frau Bürgermeisterin Friedrich.
Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, Frau Kronemann, meine Damen und Herren. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sah vor, eine Bewertung zu dem Thema vorzunehmen und eine Beschäftigung. Das ist zwischenzeitlich erfolgt. Sie haben eine Antwort auch erhalten. Ich sage vielleicht vorweg nochmal, 2004 wurde diese Koalition ins Leben gerufen in der Stadt Nürnberg damals. Und man hat sich auf einen 10-Punkte-Plan verständigt. Mittlerweile sind 147 Städte aus Europa beigetreten. Wenn ich das richtig gelesen habe, eben auch solche großen Städte wie Paris, Madrid, Berlin, St. Petersburg. Deutsche Städte sind es, glaube ich, mittlerweile 39, die beigetreten sind. Wir haben uns also diese 10 Punkte angeschaut und haben zunächst schon mal geschaut, was tun wir eigentlich auch in der Stadt schon zu dem Thema. Und ich kann mal zwei Beispiele sagen. Also der eine Punkt ist die verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus. Und die Stadt ist einerseits, macht eine ganze Menge, aber auch die Stadtgesellschaft, viele Organisationen. 2018 wurde beispielsweise das Antidiskriminierungsnetzwerk auf Initiative der Bildungsstätte Anne Frank gegründet. Da ist aktives Mitglied auch der Integrationsbeauftragte. Oder im Sarah-Nussbaum-Zentrum wurde 2016 eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle und Übergriffe eingerichtet. Das ist so ein Punkt. Ich nenne noch ein zweites Beispiel. Bewertung der örtlichen Situation und der kommunalen Maßnahmen. Das Thema Integration ist ja ein Querschnittsthema in unserer Stadt und es gibt schon sehr lange eine Arbeitsgruppe Integration, ämterübergreifend, die insgesamt zu dem Thema arbeitet. Wir kommen nach allen internen Diskussionen zu der Bewertung, dass es sinnvoll sein kann, sich an diesem Netzwerk auch zu beteiligen und würden das Ganze dann auch mit auf den Weg bringen wollen. Das sieht dann eine Tagung im Jahr vor, wo man sich austauschen kann. Und ich glaube, so ein Austausch unter den Städten, so ein Ideenaustausch kann sehr sinnvoll sein.
Vielen Dank.
Erste Nachfrage, Frau Bock.
Wenn wir als Kassel in diese Koalition mit reingehen, wird sich noch etwas ändern, außer dass wir eine Tagung machen? Also werden wir mehr gegen Rassismus tun in dieser Stadt?
Wir werden an den Projekten, die es jetzt schon gibt, weiterarbeiten, diese weiterentwickeln und nicht nur als Stadt und Arbeitsgruppe der Stadt, sondern mit der Stadtgesellschaft und all denen, die es auch dazu braucht, das Thema Rassismus und Diskriminierung und die Bekämpfung von Rassismus auch weiterzuentwickeln und dagegen einzutreten. Und da werden wir sicher, wird uns noch eine ganze Menge einfallen.
Dankeschön. Gehe
ich von aus.
Ich rufe auf die Frage 329, Frau Koch.
Die Deutsche Verkehrswacht bietet unter der Bezeichnung Eco-Safety-Trainings Fahrsicherheitstrainings an, deren Ziel es ist, sicheres, wirtschaftliches und umweltfreundliches Fahren zu unterstützen. Ich frage den Magistrat, nutzt die Stadt Kassel solche Angebote für städtische Bedienstete, insbesondere für diejenigen, die regelmäßig bei Dienstfahrten im Einsatz sind?
Liebe Frau Koch, ja, die Stadt Kassel nutzt diese Angebote in unterschiedlichen Ämtern, die Dienstfahrzeuge vorhalten, ob das die Fahrbereitschaft ist, ob das über die Feuerwehr, Ordnungsamt, die Straßenverkehrsbehörde ist, bis hin zu unseren Eigenbetrieben, die entsprechend unterwegs sind.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 330, Herr Stadtverordneter Augustin.
Wir fragen den Magistrat. Nach einem HNA-Artikel vom 4.1.19 wurden in der Silvesternacht trotz installierter Schutzplatten erneut Parkscheinautomaten mutwillig beschädigt. Nach dem Bericht gelangten die Täter nicht an das Geld. Wie hoch wäre der zusätzliche finanzielle Schaden gewesen, wenn die Täter an das Geld gelangt wären?
Herr Stochler.
Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, Herr Augustin, folgende Antwort. In der Tat sind in der Nacht 4 Automaten beschädigt worden, vermutlich nicht, um an das Geld zu gelangen, sondern wir vermuten, dass eher Vandalismus dahinter steckt. Aber wir haben kurz bevor wir diese Hauben installiert haben, insbesondere in diesem Quartier, auch die Automaten entsprechend geleert, sodass nur ein sehr geringer Betrag dort noch in den Automaten vorhanden war.
Dankeschön.
Frage 331, Herr Leitschuh.
Ich frage den Magistrat, wie steht der Magistrat zu der anhaltenden Kritik, unter anderem vom BUND, dem Rundentisch der Kasseler Kulturgesellschaften, dem Documenta-Forum und anderen Fachleuten zum von ihm festgelegten Standort für das Documenta-Institut am Holländischen Platz?
Frau Völker, Herr Stochler macht das.
Herr Vorsteher, Herr Leitschuh, natürlich nehmen wir die kritischen Stimmen sehr ernst. Es gilt, die beste Lösung zu finden, die durch verschiedene Kriterien bedingt ist und die inhaltlichen Aspekte des Documenta-Instituts ebenso wie die Realisierung selbst in den Blick nehmen muss. Das ist die Grundlage für eine Gesamtbewertung. Im Rahmen einer Standortuntersuchung wurden 17 mögliche Standorte auf Grundlage von städtebaulichen Parametern untersucht und bewertet. Die potenziellen Standorte wurden vom Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz mit Vertretern vom Zukunftsbüro, Liegenschaftsamt, Kulturamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Umwelt- und Gartenamt der Universität Kassel sowie Documenta GmbH aus der jeweiligen fachlichen Sicht diskutiert und abgestimmt. Bei der Standortuntersuchung waren unter anderem die folgenden beiden Beurteilungskriterien maßgeblich. Zum einen allgemeine Grundstücksdaten, also Lage, Flächengröße, Eigentumsverhältnisse, Planungsrecht und Verfügbarkeit der Fläche. Und zum anderen städtebauliche Kriterien wie die heutige Nutzung, verkehrliche Erreichbarkeit, städtebauliche Einbindung und stadträumlicher Bezug zur Documenta. Danach vereint der Standort für ein Documenta-Institut auf dem heutigen Parkplatz am Holländischen Platz die an sich größten Vorteile. Das war das Ergebnis dieser Studie und ist damit im Augenblick unsere Arbeitsgrundlage.
Erste Nachfrage.
Am Wochenende gab es ein Interview mit dem Oberbürgermeister im Extra-Tipp, wo das Thema ja auch gefragt wurde und angesprochen wurde. Dort war mein Eindruck, dass der Magistrat auch an einem Plan B arbeitet, an einer Alternative, die näher an die Innenstadt heranrückt. So war das Zitat des Oberbürgermeisters. Stimmt dieser Eindruck?
Wie gesagt, wir nehmen die Kritik sehr ernst und schauen deshalb nach den Standorten. Wir haben im Augenblick eine Arbeitsgrundlage, die aus dieser wirklich umfänglichen Standortuntersuchung hervorgegangen ist. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass man vor allen anderen Entwicklungen, wenn sich Rahmenbedingungen auch verändern, die Augen verschließen muss.
Zweite Nachfrage.
Das heißt, ein anderer Standort kann noch festgelegt werden.
Wenn andere Rahmenbedingungen greifen als die, die der Studie zugrunde gelegen haben und zu diesem Ergebnis geführt haben, also dort Veränderungen eintreten, dann ist, wie gesagt, der Blick nach wie vor ein offener.
Frage 332, Herr Müller.
Wie bewertet der Magistrat die Möglichkeit, die Parkzeiten für die Parkplätze im öffentlichen Raum, die mit E-Ladesäulen ausgestattet sind, zeitlich zu begrenzen, um zu ermöglichen, dass die Ladesäulen intensiver genutzt werden können?
Herr Stochler.
Herr Vorsteher, Herr Müller, folgende Antwort. Wir haben im Stadtgebiet 14 Standorte für Ladesäulen und teilweise befinden sich auch mehrere Ladesäulen an den Standorten. Und wir haben bereits jetzt das entsprechend beschildert durch entsprechende Beschilderung, dass Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs dort frei stehen können. Einige dieser Säulen sind auch im bewirtschafteten Bereich, manche aber auch nicht. Wir haben also damit eigentlich schon eine zeitliche Begrenzung drin. Allerdings ist natürlich für die Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes der Verkehrsüberwachung schlicht nachzuvollziehen, wann der Ladevorgang entsprechend beendet ist. Es führt mitunter dazu, dass Fahrzeuge über den ganzen Tag vielleicht dort auch stehen und ein Ladevorgang stattfindet oder dann eben auch nicht mehr. Wir haben ganz bewusst bei der Änderung der letzten Parkgebührenordnung ja auch festgelegt, dass E-Fahrzeuge auch außerhalb dieser Ladesäulen frei stehen können im Rahmen der maximalen Parkdauer. Wir prüfen gerade im Moment durch die Straßenverkehrsbehörde zeitliche Einschränkungen auch genau zu definieren in dem Bereich der Ladesäulen, damit dort eine Fluktuation entsteht und dann andere, die den Ladevorgang dann entsprechend starten wollen, auch einen freien Parkplatz finden können.
Erste Nachfrage.
Wäre es denn technisch möglich zu erkennen, wann der Ladevorgang eines E-Autos abgeschlossen ist, sodass das Ordnungsamt das auch dann kontrollieren könnte?
Ich glaube, dass das technisch machbar ist, dass man aber dann noch in intensive Diskussionen dann auch mit dem Nutzer verfällt, weil für den natürlich manchmal auch schwierig zu erkennen ist, wann ist der Ladevorgang abgeschlossen, geht es ja jetzt um eine Minute, um 5 Minuten, 10 Minuten. Deshalb versprechen wir uns mehr über eine Regelung, über eine Parkscheibe zusätzlich auch das Maximal zu definieren, weil nach einer maximalen Zeit von X ist ein Ladevorgang auch abgeschlossen, auch wenn die Batterie relativ leer war, wenn man angetroffen ist.
Dankeschön.
Frage 333, Herr Düstertig.
Ich frage den Magistrat, wieso wurde der Abrissantrag an der Sophienstraße 1 abgelehnt?
Herr Stochner in Vertretung für Herrn Nolda.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Düstertig, ich darf in Vertretung des Kollegen Nolda antworten. Das Gebäude Sophienstraße 1 in Kassel ist ein Kulturdenkmal im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 1 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes. Gemäß § 18 Absatz 1 dieses Gesetzes bedarf es einer Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wenn jemand baulich in ein Kulturdenkmal eingreifen möchte. Die Genehmigung ist dem Eigentümer nur dann zu erteilen nach diesem Gesetz, wenn der Erhalt wirtschaftlich unzumutbar wäre. Die wirtschaftliche Unzumutbarkeit zur Sanierung des Gebäudes Sophienstraße 1 konnte allerdings nicht nachgewiesen. Daher wurde der Abbruchantrag abgelehnt.
Erste Nachfrage.
Mal abgesehen davon, dass wir diese Entscheidung begrüßen, der Ball liegt ja jetzt wieder auf Seiten der ZVK. Liegen denn dem Magistrat Erkenntnisse vor, wie es jetzt weitergeht in der Sachlage?
Herr Düstertig, bitte sehen Sie mir nach in Vertretung jetzt des Kollegen, dass ich Ihnen auf die Frage nicht direkt antworten kann. Wir werden das eruieren.
Dankeschön.
Frage 334, Herr Ketschmann.
Ich frage den Magistrat, warum sind auf dem neu angelegten großflächigen Parkplatz auf dem freien Grundstück neben dem Fachgerichtszentrum in der Goethestraße nicht die nach der Kasseler Stellplatzsatzung geforderten Bäume gepflanzt worden?
Ja, Herr Stochner.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Ketschmann, auch hier in Vertretung des Kollegen Nolda folgende Antwort. Das Fachgerichtszentrum in der Goethestraße ist durch das Land Hessen in Abstimmung mit der Stadt Kassel umgesetzt worden. Die an das Gebäude angrenzende freie Grundstücksfläche könnte nach den Vorstellungen der Stadt Kassel zukünftig auch noch bebaut werden. Hierzu sind dem Land Hessen städtebauliche Rahmenbedingungen mitgeteilt worden. Es wird davon ausgegangen, dass vor dem oben dargestellten Hintergrund der Parkplatz derzeit nur temporär angelegt worden ist, bis die endgültigen Überlegungen des Landes Hessen zur Nachnutzung des Grundstückes abgeschlossen sind. Sofern das Land Hessen dort langfristig einen Parkplatz anlegen möchte, wäre ein entsprechendes Zustimmungsverfahren erforderlich.
Erste Nachfrage.
Ja, wenn das offensichtlich von Überlegungen des Landes Hessen abhängt, gibt es einen zeitlichen Rahmen bis zu dem, die abgeschlossen sind. Das kann ja jetzt nicht noch mehrere Jahre dauern.
Zu dem zeitlichen Rahmen kann ich Ihnen direkt nicht antworten, aber ich gehe davon aus, so wie eben formuliert, es ist eine temporäre Lösung. Eine temporäre Lösung muss absehbar dann auch beendet werden. Und wenn diese Signale nicht da sind, dann ist es als Dauerzustand anzusehen und dann müsste entsprechend das Verfahren eingeleitet werden.
Okay, vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 335, Herr Lipardi.
Ich frage den Magistrat, wie entwickelt sich die Zahl der gemessenen Geschwindigkeitsverstöße an den im Jahr 2016 installierten Geschwindigkeitsmessanlagen, das sind die Standorte B83, Wilhelmshöher Allee, Frankfurter Straße und Steinweg, im monatlichen Vergleich?
Herr Stochner.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Lipardi, folgende Antwort. Wir haben in der Tat dort für die Messungen, die jetzt seit 2 Jahren ungefähr stehen, im Betrieb sind zurückgehende Zahlen, die sich in einem normalen, üblichen Umfang bewegen. Der monatliche Vergleich ist deshalb insoweit schwierig, weil natürlich auch unterjährig im monatlichen Vergleich gewisse Schwankungen drin sind. Aber insgesamt bewegen wir uns im Rückgang im normalen Maß, sodass wir auch im Rahmen der Haushaltsberatung schon angekündigt über neue Standorte, Ortsberäte haben entsprechende Wünsche, auch nachdenken, ohne die alten aufzugeben. Aber diese Standorte sind etabliert jetzt, sind bekannt und der Verkehrsteilnehmer hat sich darauf eingerichtet, sodass die Verstöße entsprechend zurückgehen.
Vielen Dank.
Frage 336, Herr Kortmann.
Ich frage den Magistrat, wann werden die Arbeiten zur grundhaften Erneuerung des Wolfsgrabens beginnen?
Herr Stochner.
Herr Vorsteher, Herr Kortmann, folgende Antwort. Die Arbeiten sind ausgeschrieben und sollen im Frühjahr ab April beginnen.
Erste Nachfrage.
Kann man dann davon ausgehen, dass die Anwohner dort nicht mehr zu den Straßenausbaubeiträgen, wie sie bisher erhoben wurden, herangezogen werden?
Diese Fragestellung wird derzeit geprüft und wird dann entsprechend der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.
Danke.
Frage 337, Frau Schuri.
Ich frage den Magistrat, welche Möglichkeiten sieht der Magistrat für die Schaffung von dauerhaft bezahlbarem Wohnraum an der Frankfurter Straße 84 und 84a angesichts des überteuerten Kaufs im Bieterverfahren durch die landeseigene Nassauische Heimstätte in Höhe von 18,3 Millionen Euro bei einem Bodenrichtwert von 2,5 Millionen Euro?
Herr Stochler für Arnolda.
Ja, Herr Vorsteher, Frau Schuhe, folgende Antwort. Die Stadt Kassel hat im Vorfeld des Bieterverfahrens zum Verkauf der Fläche an der Frankfurter Straße 84 und 84a Gespräche mit dem Land Hessen geführt und für das Bieterverfahren verbindliche städtebauliche Rahmenbedingungen für eine mögliche Entwicklung des Areals als Bedingung formuliert und dem Land Hessen zur Verfügung gestellt. In diese städtebaulichen Rahmenbedingungen hat die Stadt Kassel vorgegeben, dass aufgrund der steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum die Realisierung von gefördertem Wohnungsbau auf dem Grundstück vorzugsweise mit mindestens 25% ausdrücklich erwünscht wird. Da für eine Entwicklung des Areals Planungsrecht geschaffen werden muss, wird die Stadt über dieses Verfahren auch weiterhin Einfluss auf die Entwicklung des Areals nehmen können.
Erste Nachfrage.
Sieht der Magistrat angesichts des offiziellen Verzichts von 14 Millionen Dividendenausschüttung einen Anfangsverdacht einer versteckten Gewinnausschüttung zugunsten des Landes Hessens?
Sehen Sie mir nach, aber die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten.
Okay, danke.
Frage 338. Herr Hartig.
In der Siedlung Helleböen werden zurzeit 96 neue Wohnungen eingerichtet. In der letzten Ortsbeiratssitzung wurde von einer Bürgerin erwähnt, dass das Jugendamt der Stadt Kassel deshalb einen weiteren Standort für einen Kindergarten im Stadtteil sucht und auch mit potenziellen freien Trägern Gespräche geführt hat. Welche Planungen gibt es dazu von Seiten der Stadt?
Frau Völker.
Herr Vorsitzender, Herr Hartig, aufgrund des aktuellen Ausbaubedarfs sowie der bekannten weiteren Entwicklung des Magazinhofs und des Jordangeländes im Stadtteil Helleböen möchte das Jugendamt die Eröffnung einer weiteren Einrichtung zur Kindertagesbetreuung im angefragten Gebiet. Hiervor wurden bereits ämterübergreifend städtische Flächen identifiziert. Aktuell gibt es eine Prüfung unter Beteiligung des Liegenschaftsamtes, des Stadtplanungsamtes und des Umwelt- und Gartenamtes und Kasselwasser. Für die Realisierung einer Kindertagesstätte findet zurzeit eine ämterübergreifende Abstimmung auch darüber hinaus statt zur Gestaltung eines räumlichen und baulichen Anforderungsprofils. Dieses Anforderungsprofil wiederum soll dann als Basis für eine Machbarkeitsstudie dienen, die anschließend in Auftrag gegeben werden soll.
Erste Nachfrage.
Ist denn auch vorgesehen, dass diese Planungsaktivitäten im Ortsbeirat vorgestellt werden, um dort möglicherweise auch Unterstützung zu erhalten?
Wir befinden uns jetzt in einer Phase von Vorsondierungen und eben diesen Gesprächen ämterübergreifend, um ein Anforderungsprofil zu erstellen. Und natürlich soll dann zu gegebener Zeit auch entsprechend der Ortsbeirat einbezogen werden, wenn über konkrete Standorte gesprochen werden kann.
Danke.
Frage 339, Herr Sprafke.
Ich frage den Magistrat, hat der Magistrat einen Überblick, ob durch internetbasierte Vermittlungsplattformen für Ferienwohnungen dem Wohnungsmarkt in Kassel Wohnraum entzogen wird?
Herr Stochler für Herrn Nolder.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Sprafke, folgende Antwort. Im Rahmen oder im Vorfeld der letzten Documenta wurde eine Untersuchung der vorhandenen Ferienwohnungen in Kassel vorgenommen. Ergebnis war, dass es keine größeren Ballungen von Ferienwohnungen gibt und der Gesamtbestand von nicht mehr als 1% aller Wohnungen für die Stadt kein Problem darstellt.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 340. Herr Auleb ist nicht da. Wer übernimmt die Frage? Niemand. Dann komme ich zur Frage 341. Frau Thiel.
Ich frage den Magistrat, was hat der Magistrat unternommen, um die mit dem beauftragten Entsorger geregelte Leerungs- und Abfuhrzeiten für die Altglascontainer auch zwischen den Jahren und zu Beginn des neuen Jahres zu gewährleisten?
Herr Stochler.
Ja, Frau Thiel, Herr Vorsteher, beantworte die Frage gern. Wir haben zum 01.01.19 die Situation, dass nach einer Ausschreibung des dualen Systems Deutschlands der bisherige Anbieter Remondis auch für die Zukunft den Zuschlag im Stadtgebiet Kassel erhalten hat. Die Stadt Kassel wiederum hat mit dem dualen System Deutschland eine Rahmenvereinbarung, wonach sich der Beauftragte, sprich Remondis, zu richten hat. Dort ist festgelegt, dass es einen 14-tägigen Leerungsrhythmus geben muss und dass bei saisonalen Schwankungen auch zwischenzeitlich geleert werden muss. Wir haben auch der Berichterstattung entnommen, dass das zwischen den Jahren nicht funktioniert hat. Remondis hat das mit Erkrankung eines Fahrers entsprechend deklariert. Man hat dann nachgebessert. Grundsätzlich gilt, stellen wir fest, dass sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, zeigen wir das an, und wenn nicht innerhalb von 48 Stunden vom Dienstleister reagiert wird, übernehmen das die Stadtreiniger, sorgen wieder für Sauberkeit und stellen das den Dienstleister in Rechnung.
Vielen Dank, Herr Stochler.
Frage 342, Herr Völler.
Meine Frage an den Magistrat lautet: Wie unterstützt die Stadt Kassel die Projekte Klimakostmobil und essbare Stadt?
Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, Herr Völler, folgende Antwort. Es ist seitens des Umwelt- und Gartenamtes vorgesehen, das Projekt Klimakostmobil durch einen Werkvertrag in Höhe von 2.500 Euro für die Erstellung eines Leitfadens zur Durchführung solcher Klimaschutzprojekte sowie auf Anfrage fachlich zu unterstützen. Der Verein Essbare Stadt e.V. wird seitens des Umwelt- und Gartenamtes bereits seit vielen Jahren bei der Pflanzung von Obstgehölzen fachlich, organisatorisch und praktisch unterstützt. Die jeweiligen Pflanzungen werden abgestimmt. Es finden regelmäßige Treffen zum inhaltlichen Austausch statt. Grundsätzlich wird das Engagement aller urbanen Gardening-Initiativen begrüßt und diese nach Möglichkeit unterstützt.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 343, Herr Burmeister.
Wann ist mit dem Satzungsbeschluss für die Entwicklung des Salzmann-Areals zu rechnen?
Herr Stochler.
Jawohl, Herr Vorsteher, Herr Burmeister, folgende Antwort für den Kollegen. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der Fachämter und der Öffentlichkeit ist am 9. Januar 2019 abgeschlossen worden. Für die eingegangenen Anregungen wird ein Abwägungsvorschlag von Seiten des beauftragten Planungsbüros in Abstimmung mit dem Planungsamt der Stadt Kassel erarbeitet. Falls keine Anregungen eingegangen sind, die die Grundzüge der Planung berühren bzw. eine dementsprechende Änderung bzw. Ergänzung des Bebauungsplanes notwendig machen und somit keine weitere Offenlage erforderlich ist, kann die Vorlage zum Satzungsbeschluss in die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Mai bzw. im Juni 2019 eingebracht werden.
Vielen Dank. Erste Nachfrage.
Wie viele Eingaben sind nach der Offenlegung eingegangen?
Herr Buhmeister, sehen Sie mir nach, kann ich Ihnen nicht beantworten, versuchen wir aber noch im Nachgang entsprechend nachzugeben.
Vielen Dank, Herr Stamm.
Frage 344, Frau Kleuel.
Sehr geehrter Herr Zeitler, sehr geehrte Damen und Herren, Frankfurt erlässt als Reaktion auf die steigende Zahl an Nichtschwimmern ab Februar Kindern unter 14 Jahren den Eintritt in die städtischen Schwimmbäder. Welche Maßnahmen ergreift die Stadt Kassel, um den Prozentsatz an Nichtschwimmern zu reduzieren?
Ja, liebe Frau Kleuel, beantworte ich Ihnen gerne. Ich glaube, zunächst einmal haben wir die Infrastruktur in den letzten Jahren dafür bereitgestellt, um die Zahl der Nichtschwimmer zu reduzieren. Wir haben über 42 Millionen Euro in den letzten Jahren in unsere Bäderlandschaft investiert. Das hat jedenfalls in dieser Größenordnung keine Kommune in Deutschland gemacht. Wir verfügen über sehr moderne Bäder. Wir haben jährliche Betriebskosten, denn die Bäder müssen ja nicht nur einmal investiv finanziert werden, sondern auch im Betrieb. Das sind jährlich 6 Millionen Euro, die Sie als Stadtverordnete jährlich zur Verfügung stellen, um den Betrieb zu gewährleisten. Und dann müssen Sie wissen, dass alle Kinder unter 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt in die Kasseler Bäder haben. Das waren in 2018 mehr als um die 43.000 Kinder unter 6 Jahren. Und natürlich dürfen unsere Schulen und Vereine unsere Bäder kostenlos nutzen, sodass auch entsprechend älteren Kindern und Jugendlichen freier Eintritt sichergestellt ist in die Bäder. Wenn Frankfurt meint, das jetzt bis 14 Jahre machen zu müssen, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn natürlich schon in einem früheren Stadium die Kinder das Schwimmen erlernen. Und ich glaube, dafür haben wir in der Stadt Kassel die Voraussetzungen gemeinsam in den letzten Jahren sichergestellt.
Dann gibt es von den Schulen aus noch Schwimmunterricht, dass die Kinder dort schwimmen lernen können.
Selbstverständlich ist im Lernplan vorhanden und unsere Schulen nutzen das. Das Thema der Lernschwimmbecken müssen wir noch lösen, aber wir haben, glaube ich, dort eine Bäderlandschaft, die seinesgleichen ansonsten sucht.
Vielen Dank.
Bitte.
Frage 345, Herr Nölker.
Ich frage den Magistrat, wer ist derzeit Eigentümer des Kulturzells?
Frau Völker.
Herr Nölke, Eigentümer des Kulturzeltes ist derzeit noch der Verein zur Förderung von Kultur- und Kommunikationsprojekten e.V., also der bisherige Betreiber.
Erste Nachfrage.
Gibt oder gab es Vereinbarungen bezüglich der Erlöse oder Eigentumsrechte mit dem alten oder auch mit dem neuen Betreiber?
Der Trägerverein, also der bisherige Betreiber, erhielt im Jahr 2010 eine Projektförderung zum Erwerb eines temporären Konzertsaals durch die Stadt Kassel in Höhe von 300.000 Euro. Das sind 3/5 des Gesamtbetrages zur Anschaffung dieses temporären Konzertbaus, also von 500.000 Euro. In § 7 dieses Zuwendungsvertrages zwischen der Stadt Kassel und dem Trägerverein aus dem Jahr 2010 heißt es, dass dieses Zelt übertragen wurde mit dem Zweck der Durchführung der Veranstaltungen zum Kulturzelt und dass sich die Stadt einen Anspruch auf Sicherung, also Rückzahlung der Zuwendung in Höhe der 3/5, also in Höhe des Anteils der städtischen Zuwendung sichert, unter der Voraussetzung, dass das Kulturzelt nicht weitergeführt wird. Insofern gibt es eine Vereinbarung mit dem bisherigen Träger. Ja.
Vielen Dank.
Zweite Nachfrage, Herr Rönz.
Ich frage den Magistrat, ob die Stadt nach den wirklich positiven Signalen zum Erhalt des Kulturzelts alles in Bewegung setzt für einen reibungslosen Übergang.
Die kurze Antwort wäre ja. Natürlich setzen wir alles daran, dass das so schnell wie möglich und rechtssicher vonstatten geht.
Ich rufe auf als letzte Frage für den heutigen Tag die Frage 346 und der Oberbürgermeister wird das dann beantworten.
Dankeschön. Ich frage den Magistrat, wann wird der Magistrat der Bürgerinitiative und den Stadtverordneten das vollständige Rechtsgutachten vorlegen, mit dem die Unzulässigkeit des Ratentscheids begründet wird?
Ja, lieber Herr Berghaut, danke für die Frage und dass das heute auch noch trotzdem, dass die halbe Stunde fast ausgereizt ist, für die Fragestunde zugelassen wird, weil wir haben, glaube ich, viele Zuhörer, die das heute interessiert. Und es stand ja schon einiges in den Blättern zu lesen. Man muss sich ein Stück weit die Blätter korrigieren. Natürlich ist es nicht so, dass die Stadt Kassel, sprich der Magistrat, hier schon eine Entscheidung getroffen hat. Weil die Entscheidung, ob ein Bürgerbegehren zulässig ist oder nicht zulässig ist, trifft die Stadtverordnetenversammlung nach § 8b der Hessischen Gemeindeordnung. Der Magistrat spricht eine Empfehlung aus an die Stadtverordnetenversammlung. Wir haben im Vorfeld natürlich, weil wir das eben anders machen wollten als Darmstadt und Frankfurt, mit den Initiatoren des Ratentscheides, Kollege Dirk Stochler und ich, ein vertrauliches Gespräch geführt und haben sie über unsere Bewertung, also die Absicht, die wir ihnen als Empfehlung mitzuteilen, beabsichtigen gewissermaßen, informiert und haben ihnen auch Anhaltspunkte gegeben, wie sich der Magistrat, die Verwaltung, also die Hauptamtlichen, muss ich sagen, der Magistrat muss das entscheiden, die Hauptamtlichen es vorstellen können, künftig mit der Radverkehrspolitik in dieser Stadt umzugehen. Das ist dann, wie auch immer, in die Presse gelangt, sodass wir natürlich dann gehalten waren, in einer Pressekonferenz diese Entscheidung mitzuteilen. Es war eigentlich verabredet, so lange hierüber nicht zu befinden. Darmstadt und Frankfurt, wie gesagt, ist nicht so vertrauensvoll zunächst mit den Ratentscheidern umgegangen, aber ich glaube, das gehört sich, dass man zuerst mal mit den betroffenen Vertrauenspersonen redet. Und wir werden jetzt am 18. Februar im Magistrat eine Vorlage einbringen, wo der Magistrat eine Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung ausspricht, wie denn inhaltlich mit diesem Bürgerbegehren umgegangen werden soll. Es wird nach Empfehlung des Magistrats aus bestimmten Gründen unzulässig sein. Das sind allerdings, sagt das nochmal deutlich, keine formaljuristischen Argumente, weil es gibt keine formaljuristischen Argumente. Entweder gibt es inhaltliche Argumente, die dagegen sprechen oder die dafür sprechen. Hier gibt es leider welche, die dagegen sprechen. Das ist auch kein böser Wille, denn der Magistrat ist eben nun mal gehalten, Recht und Gesetz einzuhalten. In dem Fall den Paragraphen 8b der Hessischen Gemeindeordnung. Dadurch, dass das Quorum abgesenkt wurde, macht es eben nicht leichter, weil der Negativkatalog vom Landesgesetzgeber eingeführt worden ist, ein Bürgerbegehren überhaupt zulässig durchzubringen. Das ist sehr schwierig, nicht einfach. Auch in der Vergangenheit hat es diese Fälle ja hier in der Stadt Kassel gegeben. Gleichzeitig beabsichtigt der Verkehrsdezernent, dem Magistrat eine Empfehlung, die dann der Magistrat weiterleiten wird an die Stadtverordnetenversammlung, zum künftigen Umgang mit dem Radverkehr in der Stadt Kassel zuzuleiten, sodass dann der Ball nach dem 18. Februar bei Ihnen, der Stadtverordnetenversammlung, in den Ausschüssen, in den Stadtverordneten-Sitzungen dann der nächsten Zeit liegen wird, sich mit diesen beiden Themen zu befassen. Und ich kündige bereits jetzt an, dass wir am 1. März, Freitag, den 1. März um 18 Uhr im Bürgersaal des Kasseler Rathaus eine Informationsveranstaltung des Magistrats zu dem Thema Radentscheid und Radverkehr in der Stadt Kassel durchführen werden, wozu ich Sie alle, meine Damen und Herren, natürlich auch die Stadtverordneten, recht herzlich einlade.
Erste Nachfrage, Herr Bergwart.
Erste Nachfrage. Ich habe das so verstanden, dass diese Vorlage, was die Stadt tun möchte auf Initiative dieses Ratentscheids, soll gleichzeitig mit den dem Vorschlag, das aus rechtlichen Gründen abzulehnen, vorgelegt werden. Hält der Magistrat es nicht für sinnvoll, die Entscheidung über die Ablehnung in der Stadtverordnetenversammlung abzuwarten und dann danach einen konkreten Vorschlag vorzulegen, was gemacht werden kann oder gemacht werden soll?
Wir möchten Ihnen beides vorschlagen. Wir sind gehalten, Ihnen sozusagen die Entscheidung zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens sozusagen vorzulegen. Das ist mittlerweile quantitativ von der Anzahl des Quorums, also der abgegebenen Stimmen, erfolgt. Das ist in der juristischen Bewertung erfolgt. Darüber müssen Sie dann befinden. Aber wir wollen Ihnen natürlich zugleich einen Vorschlag unterbreiten, wie denn radverkehrspolitische Ziele aus Sicht der Verwaltung des Magistrats, ich glaube, das Thema Radverkehr ist was, was uns alle angeht. Da kann man das nicht nur auf einen bestimmten Bruchteil der Bevölkerung oder von politischen Gruppierungen oder Entscheidungsträgern reduzieren. Vorbereiten, das liegt dann auch bei Ihnen im Spielfeld der Stadtverordnetenversammlung, damit umzugehen, zu ändern, zu ergänzen, zu kürzen. Sie sind diejenigen, die am Ende die Musik in dieser Stadt bestimmen, finanziell, was die Ressourcen angeht und was die Taktung angeht.
Zweite Nachfrage. Ja,
zweite Nachfrage wäre, gibt es seitens der Stadt Kassel ein Angebot für Bürger, die einen Bürgerentscheid oder ein Bürgerbegehren starten wollen, um diese Problematik der Unzulässigkeit zu umgehen, dass man sich im Vorfeld beraten lassen kann, ist mein Text zulässig oder nicht?
Wir haben ja Gespräche geführt, wir dürfen aber nicht, sage ich mal, wer auch immer ein Bürgerbegehren initiiert, sage ich mal, den Text vorschreiben, noch genau, sage ich mal, beraten, wie es funktioniert. Das sieht die Gemeindeordnung so nicht vor. Ein Stück weit muss die Initiative natürlich von den Menschen ausgehen, die eben direkte Demokratie betreiben wollen. Es geht am Ende ja auch nicht, das haben Sie auch schon der Presse entnehmen können, um die Frage, wie ist denn Finanzierungsvorschlag, der ja auswechselbar ist. Das ist nicht hier in dem Fall der springende Punkt, sondern andere Argumente, aber da werden wir uns ja noch mit befassen.
Lieber Herr Dank. Dankeschön.
Danke.
Damit ist die Fragestunde beendet.